Der Movie Break Trashcast. Der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko.
Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 38 des Trashcasts. Mein Name ist Kühne und bei mir ist natürlich wieder der liebe Jacko. Hallo Jacko.
Hallihallo.
Und unser Carlo. Hallo Carlo.
Hallo.
Wir bewegen uns heute im Cyberspace der 90er Jahre. Wir haben uns zwei Filme rausgesucht, die unter anderem das Internet der Zukunft irgendwie darstellen wollen, nur dass die sich eben noch in den 90ern befunden haben. Wir haben nämlich heute zum einen Virtuosity und zum zweiten den Film Vernetzt. Und jetzt wird schwierig, Johnny Mnemonic.
Das fand ich gut.
Ich glaube, wir werden das heute noch sehr, sehr falsch aussprechen.
Aber das kam, glaube ich, dem schon ganz nahe, wie es eigentlich heißen soll.
Sauber, habe ich doch wieder irgendwas richtig gemacht.
Wir gucken mal, wie oft das hier noch gelingen wird im Laufe des Cards.
Ich würde sagen, wir starten einfach mit Virtuosity, weil wir die Vermutung haben, dass der zuerst im Kino lief. Aber dazu wahrscheinlich gleich mehr.
In this high-tech crime prevention facility, one man has been recruited to play a simulated game. The objective, to hunt down the ultimate virtual reality killer, Sid 6.7. There's only one problem. The computer changed the program. Now, he's in the real world.
He's interactive.
On your knees, now!
He doesn't enjoy the game unless he's playing against his favorite opponent, and that's me.
From the director of Lawnmower Man.
He's recreating mass murders.
So you're saying Sid's a copycat?
Sid 6.7 is intent on improving the original.
Denzel Washington.
Just because I'm carrying around the joy of killing your family inside me doesn't mean we can't be friends.
Virtuosity. Game over.
Mag mal jemand die Inhaltsangabe vorlesen, bitte?
Ja, das übernehme ich doch ganz gerne. Ich zitiere von Movie Break. Sid ist Russell Crowe. Ist ein virtuelles Wesen, das aus den Persönlichkeiten von 150 Schwerverbrechern erstellt wurde. Er soll Polizisten in einer Virtual Reality Welt als Trainer dienen, wird jedoch erstmal an Gefangenen getestet. Der Ex-Cop Piper Barnes, Denzel Washington ist das, hat das Vergnügen, Sids Bekanntschaft zu machen. Doch der digitale Geist gerät außer Kontrolle.
Ja, bevor ich euch die Frage stelle, kann ich euch schon sagen, bis ihr diesen Film vorgeschlagen habt, wusste ich nicht, dass er existiert. Dementsprechend werde ich nicht darauf antworten, aber an euch beiden die Frage. Wann habt ihr Virtuosity das erste Mal gesehen und wie wirkt er damals auf euch? Jacko, wie war es bei dir?
Ich habe ihn vorher auch nicht gesehen. Also seine Existenz war mir aber durchaus bewusst. Das war so ein Film, der, glaube ich, in den späten 90ern und frühen 2000ern gerne im Fernsehen gezeigt wurde. So ProSieben und Kabel 1 hatten da, glaube ich, so ein Patent drauf. Da lief der immer mal so als Lückenbüßer freitags um 23 Uhr oder so. Hab den aber nie gesehen. Also ich bin durch die Fernsehzeitung darauf aufmerksam geworden. Da weiß man, wie lange sowas her ist, dass ich jetzt die Fernsehzeitung dazu holen muss. Und es klang jetzt nicht so wahnsinnig uninteressant, weil halt Denzel Washington und Russell Crowe und Thematik ist, ja, klingt nach einem soliden B-Reißer, habe ich aber nie geguckt.
Carlo, wie war's bei dir? Ich rate mal, Kino?
Nein.
Natürlich.
Was? Das, nein.
War zu?
Nicht, nee, dieses Mal nicht. Nein, das, Anfang der 2000er habe ich den irgendwann mal aus dem Fernseher aufgenommen, eine ProSieben-Ausstrahlung.
Das sag ich ja.
Da war der immer aber ziemlich zerschnitten, obwohl er, glaube ich, länger war als die gekürzte VHS-Kassette damals.
Aha.
Und ja, da habe ich ihn erstmalig gesehen und war natürlich immer sehr gespannt, wie der wohl uncut sein würde. Und dann kam, glaube ich, sogar Anfang der 2000er, das müsste 2001 gewesen sein, kam die DVD auf den Markt, die Spio geprüft war und indiziert.
Zu Ernsthaft?
Dem Zeitpunkt, ja. Und der, ja, den habe ich mir dann eben da nochmal besorgt. Die DVD habe ich bis heute, die habe ich jetzt auch wieder für den Podcast gesichtet. Mittlerweile gibt es ihn ja auch auf Blu-ray und neu geprüft mit einer 16er-Freigabe. Uncut.
Was auch in Ordnung geht. an der Stelle. Also, dass der damals ab 18, okay, Spio, weiß ich nicht warum, heute ab 16 völlig in Ordnung.
Ja, ich glaube, ich weiß, warum er so geprüft worden ist, kann es aber auch nicht unbedingt verstehen.
Ja, kommen wir vielleicht ja nachher drauf zu.
Also, ja, ja. Vielleicht mal ein paar Fakten. Der Film ist gefloppt ohne Ende. Er hat bei 30 Millionen Budget, hat er gerade mal 24 Millionen in den USA eingespielt. Ich konnte jetzt aber keine Zahlen darüber finden, wie er dann auf Video ankam oder ob es dann da irgendwie noch ein großes Thema war. Wie gesagt, in meiner Welt spielte er so gar keine Rolle, wobei ich jetzt überrascht war, als ich den Cast gesehen habe, weil mit Denzel Washington und Russell Crowe hast du ja wirklich, also zumindest Denzel Washington damals war ja schon einer, der die Leute ins Kino gezogen hat, ne?
Ja, ich finde generell, Cast ist auch bei dem zweiten Film, den wir besprechen, so ein Thema. Eigentlich haben die beide einen erstaunlich prominenten Cast. Und hier finde ich ihn fast noch erstaunlicher, weil Denzel Washington hatte ja damals wirklich schon Oscar und war etablierter, sag mal, Alles-Darsteller. Und Russell Crowe, der kam ja erst so ein bisschen. Also der hatte ja vorher, da kannte man eigentlich nur Rumper Stomper, wenn man den kennt. Und ich glaube, Schneller als der Tod war auch in dem Jahr. Also der war in den USA ja noch relativ unbekannt, aber das kam ja dann kurz danach. Aber der hat generell, auch die Nebenrollen sind nicht so unprominent. Da ist eine Louise Fletcher, die hat auch einen Oscar. Gut, das war 20 Jahre her, aber immerhin. William Forsythe, den kennen auch viele zumindest vom Gesicht oder vom Namen oder von beidem. Und hat auch Kelly Lynch. Also es ist schon okay für so einen Film.
Ja, wie gesagt, also ich war überrascht. War das damals ein Thema, als du den das erste Mal gesehen hast, Carlo?
Der Cast jetzt?
Ja, ja, genau.
Naja, also ich glaube, ich bin, damals habe ich ja noch die Fernsehzeitungen durchaus studiert, was da so drankommt, und der ist mir wahrscheinlich einfach ins Auge gestochen. Natürlich kannte ich ja Anfang der 2000er Denzel Washington schon eigentlich ewig lange. Russell Crowe war ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon richtiger Name durch Gladiator im Jahr 2000. Und ich fand halt so die Handlung und so, wie es halt eben in der Fernsehzeitung beschrieben war, interessant, und habe den dann einfach mal aufgenommen, eben auf Video damals noch. Und ich kann mich erinnern, dass der auch in der Cinema besprochen wurde, damals 95, aber 95 war der dann wahrscheinlich weniger interessant für mich. Das ist so ein Film, der ist mir einfach per Zufall irgendwie da entgegengeflogen, und
wahrscheinlich die gute alte Zeit, als du noch dann ein bisschen länger Fernsehen gucken konntest und Eltern waren schon am Schlafen, und dann findest du dann eben Sonnenmachwerk noch.
Ja, eben, aber da war ich ja eben schon technisch gut ausgerüstet, auch mit eigenem Videorekorder und so Zeug zu dem Zeitpunkt. Und
das ist so ein klassischer VHS-Film, den nimmt man aus dem Fernsehen auf, da hatte ich ja auch unendlich viele Tapes. Ja. Das ist genau so diese Ware, deswegen wundert es mich, dass ich die nie aufgenommen habe damals.
Und ich hab gesagt. Da gab es ja auch nächtliche Wiederholungen, immer um 2 Uhr nachts oder was, und da hast du ja meistens die aufgezeichnet, weil entweder keine Werbung drin war oder ein einziger Werbeblock. Und meistens
oder weniger Schnitte.
Oder weniger, ja. Schnitte. Und genau. Wie ich ja anfänglich schon erwähnt hatte, war der ja tatsächlich etwas länger als die VHS-Kassette, die da immer im Umlauf war. Ja, also es war so ein guck mal Film, ne? Also ja, natürlich habe ich mal gedacht, wow, ja, Denzel Washington, du kennst das. Also es kann jetzt nichts Schlechtes sein.
Ja. Also ich glaube, so ein Guck-mal-Film ist das auch heute noch irgendwo. Aber ich finde gerade diese Kalkulation für den Film verstehe ich nicht so ganz, weil ich glaube, die wollten da wirklich ein relativ großes Ding aufziehen, weil Denzel Washington wird damals auch schon ein paar Taler 50 bekommen haben. Und dass er die Rolle annimmt, denke ich, spricht auch dafür, dass der sich auch darunter was etwas Größeres vorgestellt hat. 30 Millionen Budget ist für Mitte der 90er auch nicht wenig. Das ist jetzt nicht überragend, aber das ist schon gehobene Klasse. Ich glaube, die hatten damit was anderes vor. Und ich glaube, der ist beim Publikum damals nicht so gut angekommen aus verschiedenen Gründen. Der wäre vielleicht ein paar Jahre später oder anders aufgezogen. An so ein paar Stellschrauben hätte der deutlich besser funktionieren können. Da haben sie sich, glaube ich, ein bisschen verpokert.
Ich wollte gerade sagen, ich versuche mich gerade an die Zeit zurückzuerinnern. Also 96, da ging ja so wirklich das Blockbuster-Kino los, würde ich jetzt mal behaupten, so mit Independence Day und sowas.
Naja, gut, wie man das definieren mag, Blockbuster-Kino, das ging schon wesentlich länger.
Ja, aber diese, ich sag mal, diese großen, diese richtig großen Filme à la Armageddon, Twister, Independence Day, so was die 90er dann so ein bisschen ausgezeichnet hat.
Ja, ich da war die zweite Hälfte der 90er, da gab's die wirklich großen, richtig großen Kracher, ja, das stimmt.
Ja, und ich hatte mir fast überlegt bei der Sichtung, ob der nicht so entweder ein paar Jahre zu früh oder ein paar Jahre zu spät kam. Weil ich kann schon mal so viel vorweg sagen und schon mal so als kleines Fazit vorabziehen, ich verstehe nicht, warum er so untergeht. Das ist mir wirklich ein Rätsel, weil er doch relativ viele Schauwerte, mit denen ich, muss ich aber zugeben, nach den ersten Minuten auch nicht gerechnet habe.
Ja, aber der ist ja tatsächlich eigentlich so ein Subgenre, was ja in den 90ern trendy war trotzdem, oder jedenfalls von der Filmindustrie als trendy abgestempelt wurde, also dieses Cyberspace-Ding, ne?
Ja, aber das ging damals auch erst los.
Ja,
aber das war genau diese Zeit.
Es war eben Mitte der 90er, wie das Internet so langsam interessant wurde und da wurde das einfach für den filmischen Markt entdeckt. Also wir besprechen ja dann eben den Keanu Reeves-Film, der ja auch so die gleiche Thematik hat, aber es gab ja auch vorher schon Rasenmähermann und solche Geschichten.
Oh Gott.
Vom gleichen Regisseur.
Vom gleichen Regisseur, ja, genau. Ja. Also es war so im Kommen in den 90ern und blieb etwas, aber flachte natürlich dann auch Ende der 90er dann auch wieder ab. Es gibt ja tatsächlich auch eine Cyberspace-Sequenz in Enthüllung mit Michael Douglas und Demi Moore.
Stimmt. Ne? Mhm.
Also es war ein wenig so ein trendy Ding, was wahrscheinlich das Publikum noch gar nicht so interessiert hatte. Ja, was dann Ende der 90er dann wahrscheinlich Matrix.
Exakt, ne? Das meine ich ja. Der Film kommt eigentlich zum falschen Zeitpunkt, weil ich glaube, sie wollten auf so einen Trend ausspringen, der noch gar nicht wirklich existent war, also zumindest nicht für die breite Masse.
Ja, aber ne,
weil der Johnny Mnemonic ist ja auch nicht gut gelaufen. Und es ging ja wirklich erst mit Matrix so los, dass das wirklich so im Blockbuster-Kino funktioniert hat und dann auch so aufgenommen wurde, weil ich glaube, für viele war das Internet oder Cyberspace einfach noch zu kryptisch und zu weit weg und zu, weiß ich nicht, abstrakt. Also das ist nichts, was da irgendwie als interessant aufgenommen wurde, außer von einer sehr kleinen Gruppe vielleicht.
Ja, aber jetzt denk mal in die andere Richtung. Ich finde nämlich, dass der Film, er klingt in seiner Inhaltsangabe, klingt er irgendwie Science-Fiction-lastiger, als ich ihn am Ende des Tages fand, weil ja, ich habe ja eben diese Figur von Russell Crowe, den Sid, der ja eigentlich ein Computerprogramm ist und dann in Anführungsstrichen geboren wird.
Ja.
Und dann passiert ja auch nicht mehr so viel, außer dass er eben diese Täterprofile da von den Massenmördern da in sich trägt. Aber am Ende, es ist ja schon so, nach der Geburt von ihm hast du ja so einen klassischen Actionstreifen. So ja. dieses Mann gegen Mann und Denzel Washington jagt Russell Crowe und viele Schießereien, viel Action. Überleg das jetzt mal irgendwie Ende der 80er oder Anfang der 90er, da hätte das auch wunderbar reingepasst und wäre wahrscheinlich auch etwas besser gelaufen.
Ja, das stimmt auch. Ich finde, das hat ein bisschen was von Demolition Man auf eine andere Art und Weise. Ne? Dann wird da halt so ein Überprotagonist irgendwie wieder aus dem Ei gepellt, mehr oder weniger, und dann geht's halt Mann gegen Mann. Ne? Ja, also da gebe ich dir recht irgendwie. Und dieses Hightech-Ding spielt ab einem gewissen Punkt nicht mehr so eine große Rolle. Ich finde halt auch ganz spaßig, dass der Sid von Russell Crowe übrigens fantastisch verkörpert. Ich glaube, da kommen wir auch noch mal drauf, dass das auch relativ achselzuckend irgendwie hingenommen wird, dass das jetzt eine reale Person ist. Das hinterfragt irgendwie auch nie jemand wirklich. Der ist es einfach da und gut ist. Ne?
Ja, aber das finde ich eigentlich ganz nett, weil ich glaube, dann hätte sich der Film irgendwo verrannt mit seinen.
Nein, das ist auch in Ordnung, das meine ich ja, das ist okay, aber das spricht auch eher dafür, dass das wirklich so ein B-Plus-Genre-Film eigentlich ist, der für das, was er ist, zum damaligen Zeitpunkt viel zu teuer und zu aufwendig war eigentlich. aber wenn man die Erwartungen entsprechend ein bisschen zurückschraubt, auch total unterhaltsam sein kann. Nur ich glaube eben nicht das war, was sich dann auch Paramount damals drunter vorgestellt hat. Und deswegen ging der, glaube ich, auch an der Kinokasse nicht so wirklich auf.
Aber weil du es gerade ansprichst, Thema Russell Crowe. In dem Film, glaube ich, habe ich mir 7 verschiedene Theorien aufgebaut, was Russell Crowe da jetzt gerade macht. Es geht von absolut Overacting bis hin zu, dass ich später dachte, okay, Russell Crowe weiß gerade als einziger in diesem Film, was dieser Film sein möchte.
Ja.
Und dann merkst du wirklich, dass er Spaß hat. Wie hast du das empfunden, Carlo?
Also Russell Crowe ist der absolute Pluspunkt, meiner Meinung nach, weil der durch seinen Over-the-Top-Gespiele diesen Wahnsinn, den diese programmierte Figur ja eigentlich widerspiegeln soll, so richtig auf den Punkt bringt. Das sind ja lauter Serienmörder gespeichert. Und wie irre, der da eigentlich sein Ding darunter spielt, ist schon beachtlich. Also da siehst du, finde ich auch, dass er Russell Crowe schon ein Qualitätsschauspieler ist und das damals schon präsentieren konnte. Und der hat auch mit die tollsten Momente. Also wenn er da in dieser Diskothek auf dieser Bühne steht und dieses Musikgerät da bedient. Und ja, das hat ja schon fast was Opernhaftes.
Ja.
Ja, also Russell Crowe ist da völlig an der richtigen Position einfach. Ich finde, den macht das sehr gut. Ist absolut diabolisch, einfach wahnsinnig und gleich genau auf den Punkt gebracht, diese Figur.
Ja, absolut. Russell Crowe reißt dir richtig die Hütte ab. Und ich finde, das ist ein schöner Konterpunkt eigentlich zu Denzel Washington, bei dem ich mir halt nicht so ganz sicher bin, ob der weiß, was das am Ende des Tages für ein Film wird, weil der spielt halt den seriösen Denzel Washington-Part. Ich glaube, der kann gar nicht so überdrehen, wie das manchmal für den Film nötig wäre. Der ist einfach zu seriös und zu geerdet als Schauspieler einfach, weil das ist ein guter Schauspieler, aber der kann dann auch nicht so aus seiner Haut und glaubt dir vielleicht auch wirklich den typischen Cop-Helden spielen zu müssen, weil das von ihm verlangt wird. Und Russell Crowe, der weiß halt ganz genau, ich bin hier auch kein Mensch aus Fleisch und Blut, ich bin hier eine abstrakte, eine völlig überdrehte Figur und der geht da total drin auf. Und hätte man das anders gespielt, hätte der Film auch nicht so unterhaltungswert. Der hat mich am Anfang dachte ich erst kurz, das nervt mich, weil er ja gleich in diesem Vollkasper-Modus ist, aber am Ende ist es so wie eine Mischung aus T-1000 und Joker irgendwie. Nur noch mal drüber. Und das war geil. Also Russell Crowe ist der absolute MVP dieses Films.
Ja, also bin ich voll und ganz bei dir. Und ich finde es jetzt auch ganz spannend, wo du es gerade sagtest. Aber dann werden natürlich auch viele Dinge etwas klarer, weil er natürlich eben diese ganzen Schwerverbrecher-Persönlichkeiten in sich trägt. Weil mir ist aufgefallen, was Russell Crowe auch sehr, sehr gerne in dem Film macht, ist sich hinter Leute verstecken.
Ja. Stimmt.
Also er steht sehr, sehr viel hinter Menschen, hinter Kindern, hinter Personengruppen oder so und versucht dann da eben seine Deckung zu bekommen. Und ich habe am Anfang auch gedacht, also ich gebe jetzt zu, als ich ihn gesehen habe, wollte ich euch beide erst ein bisschen, ich wollte euch beschimpfen heute, weil ich wirklich dachte, was habt ihr mir denn da wieder angeschleppt?
Das denkst du doch jedes Mal, wenn wir
uns. Ja, das ist richtig. Aber tatsächlich, dieses Mal muss ich sagen, es hat sich glücklicherweise geändert, weil ich persönlich habe das Gefühl, wenn du dich einmal darauf einlässt und auch, was dir da für ein Quatsch gezeigt wird und das einfach irgendwie ein bisschen ausblenden kannst, dann macht das Ding wirklich unglaublich Laune. Also kann ich nie anders sagen.
Ja, und so quatschig ist es ja gar nicht mal. Wenn man halt überlegt, wie das soll kein echter Mensch sein. Das ist eine Summierung von allen möglichen rein programmierten Dingen. Also das ist halt eine Kunstfigur, ein Glitch, wie auch immer, der völlig durchdreht. Das ist geil. Und genau das spielt Russell Crowe halt auch.
Ja.
Der soll ja kein Hannibal Lecter sein oder kein Charles Manson oder so. Der ist die Kombination aus allem. Ne? Von irgendwie so einem kleinen Straßenräuber bis zu Adolf Hitler. Alles in einer Person. Das ist geil, wie er das macht.
Ja. Und in der Kombination dann auch mit der Action finde ich, ja, find ich das toll, weil die Action ja auch, wenn hier auch viel mit Computer hantiert wurde, was ja stellenweise mal gut aussieht und stellenweise mal ziemlich mistig.
Es ist teilweise antiquiert, aber das liegt halt auch in der Zeit.
Ja, also, genau. Also da kann man sich gar nicht drüber beschweren. Aber die Action ist wirklich durchaus handgemacht. Die ist auch nicht langweilig. Die ist gut inszeniert, finde ich. Und ja. die ist noch dieser gut geerdete 90er Jahre Standard einfach auch.
Ja. Da habe ich auch an dich gedacht, Carlo, weil das ja häufiger schon gesagt hast, in den 90ern kam sowas noch ins Kino und hat auch Budget bekommen, hatten wir ja schon an einigen Stellen bei anderen Casts. Und genau das ist das hier. Das ist eigentlich ein Film, der Jahre später irgendwie in die Videothek verschrottet worden wäre. Und hier bläst man das immer noch so ein bisschen spektakulärer auf, bringt das ins Kino und das ist handgemacht, solide. Ich finde gerade im letzten Drittel ist das sogar relativ, also schon ziemlich gut, was da abgeliefert wird an der Action. Da kann man kaum meckern. Und sowas gibt es halt heute relativ selten, so diesen mittelständigen, guten Kino-Action-Film.
Ja, und wenn du auch überlegst, dass sie sich auch wirklich Mühe gegeben haben, viele Set-Pieces mit reinzubringen. Also du hast ja auch wirklich viele unterschiedliche Action-Sequenzen in auch unterschiedlichen Umgebungen und sowas.
Ja, genau.
Und da können sich also Actionfilme von heute oder hier große Produktionen mal wirklich ein Stück von abschneiden, ne? Weil du hast so ein japanisches Restaurant, du hast ein Gefängnis, später bist du auf einem Dach, du bist in einem Zug, du bist in einer Bar.
Also du bist bei so einem MMA-Fight, wo die halt auch Michael Buffer aus der Kiste holen, der, wenn man weiß, was der allein nur an Gage nimmt, nur weil er mal zweimal ins Mikrofon hustet, ne? Den haben die auch für diesen Film engagiert. Das kostet auch ein paar Taler, was du nicht machen musst eigentlich, aber einfach nur, um da so eine Abwechslung reinzubringen. Ja,
also das kann ich ihm nicht vorwerfen. Aber, und da interessiert mich wirklich eure Meinung, ich hatte lange gedacht, okay, das Ding könnte sich wirklich zu so einem, ich würde nicht mal Guilty Pleasure sagen, das ist wirklich ein rundum gelungener Film an sich. Aber ich finde, dass der Film viel zu viel Gepäck mitbringt. Und viel zu viele Storypunkte hat, die ich nicht verstehe oder die von Anfang an irgendwie als großer Punkt gesetzt werden, aber später überhaupt gar keine Bewandtnis für den Film haben. Zum Beispiel, dass eben Denzel Washington im Knast ist. So, das hättest du rauscutten können und er hätte einfach auch nur ein Cop sein können. So, das wäre kein Unterschied.
Ja, stimmt schon. Es sind auch, was mir zum Beispiel einfällt, sein metallischer Arm. Ja. Am Anfang wird ja festgestellt, oh, der hat scheinbar einen Vollmetallarm. Warum auch immer, erfahren wir halt später, irgendwann mal so nebenbei. Aber bis zum Finale habe ich das schon wieder vergessen, weil dann wird es mal ganz kurz ein Punkt.
Also, so. Hatte das eine Bewandtnis, dass er den hat? Also, Carlo, hast du da irgendwas mitgekriegt, ob das irgendwo später wichtig war, dass er einen Metallarm hatte?
Ja, doch, im Finale gibt es einen kleinen Moment, wo man wieder erinnert wird, ach so, der hat ja einen Metallarm. An sich, also ich hätte mir gedacht, dass es irgendwie eine größere Bewandtnis für den ganzen Film hat.
Ja, ne, ja.
Und so viele kleinere Sachen, die auch, finde ich, nicht gut ausgearbeitet sind. Deswegen meine ich ja, der Film ist ja eher so ein bisschen hochgepusht, also viel zu gut gemacht in gewissen Punkten und zu überbesetzt für das, was er eigentlich ist. Weil du hast dann auch die Figur, die Kelly Lynch dann eben verkörpert. Kelly Lynch ist für den Film völlig scheißegal. Wichtig ist, sie hat ein Kind. So. Das ist wichtig, weil sie kannst du auch komplett aus dem Film rausstreichen. Es geht am Ende nur darum, dass wieder ein Kind zu retten hat.
Ja.
Um quasi seinen Verlust wegzumachen. Der hätte Kelly Lynch auch komplett rausnehmen können.
Das sind aber Elemente. Du musst wahrscheinlich irgendwas ins Drehbuch auch bei solchen Filmen einbauen, dass die wenig so einen Background trotzdem haben, ne?
Aber
der Arm spielt halt in der Hinsicht dann noch eine Rolle, weil der halt für die Rettungsaktion am Schluss noch.
Ah, genau.
Ne, einfach, von Vorteil ist, ne?
Genau, du erwähnst es am Ende, aber am Anfang meine ich, und dann hast du es komplett vergessen und am Ende so, ach ja, wäre cool, also mit der Idee kann man doch noch irgendwie mehr machen, weiß ich nicht. Das ist so dieses Gefühl bei Virtuosity generell, damit kann man mit dem ganzen Film noch mehr machen. Der ist okay und der ist sogar besser, als ich erwartet hätte, aber da fehlt dann immer noch so dieses Ding, wo du sagst, das ist jetzt richtig geil, mit Ausnahme Russell Crowe, der ist mega geil. Alles andere so ein bisschen, ja komm, dann noch eine Schippe drauf und ich habe hier richtig Spaß.
Hm.
Wo du gerade Kelly Lynch sagst, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Ich habe mir den in der englischen Fassung angeguckt.
Ja, ich auch.
Und Kelly Lynch ist eine furchtbare Schauspielerin.
Ja, furchtbar würde ich nicht sie sagen, aber
furchtbar in, so einer, in ihrer Rolle. Also
das war nicht ihr bester Film, da gebe ich dir absolut recht.
Also
ich sehe sie zum Teil ganz gerne oder habe sie ganz gerne gesehen. Inzwischen ist da ja auch nicht mehr so viel los, aber das war jetzt nicht ihr bester Film.
Das sicherlich, ja. Kann ich so mitgehen, ja.
Und was mir auch ein bisschen, was ich schade fand eigentlich, dass ich, die haben eine coole Idee, die haben coole Ansätze, die haben coole Action, die haben coole Schauspieler, aber die Zukunft sieht in dem Film aus wie eine billige Filmkulisse. Und das fand ich, war wirklich ein Problem für mich, weil ich nie das Gefühl hatte, dass, also vielleicht hätten sie da dann doch ein bisschen mehr Elan reinsetzen müssen und dann vielleicht ein, zwei Schauspieler rausnehmen oder so. Weil das fand ich schade, weil das Potenzial war da, auch gerade mit dem Cyberspace, wenn die in dieser virtuellen Welt auch noch gegeneinander antreten, da in der ersten Actionsequenz und so. Aber ich fand, das sah alles so ein bisschen nach Pappmaché aus. Wie ging's euch da?
Ich fand, das ging. Ich weiß auch gar nicht genau, wird erwähnt, in welchem Jahr der Film spielen soll? Das weiß ich, glaube ich, bei dem jetzt gar nicht. Ob das jetzt sehr weit in der Zukunft spielen soll oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Hat mich jetzt nicht so gestört. Er ist nicht besonders spektakulär, was das angeht. Das stimmt wohl. Aber gestört hat mich das nicht wirklich. Hätte man auch alles besser machen können, aber das bestätigt ja das, was ich sage. Du kannst aus dem Film noch deutlich mehr rausholen. Das, was er abliefert, finde ich, zumindest er überhebt sich bei nichts. Ich finde nicht, dass man sagt, oh, das sieht ja jetzt total beschissen aus oder oh Gott, mach das doch ein bisschen kleiner. Ich finde, das, was er macht, ist immer irgendwo okay.
Ja.
Ja. Hat dich das gestört, Carlo?
Nee, oder? Nee. Ich finde es in Ordnung, so wie das Setting aufgezogen ist. Also ich finde jetzt auch nicht, dass es wirklich billig aussieht. Wie vorhin schon mal erwähnt, eben die Effekte sind an manchen Stellen einfach, wie es halt damals war und nicht, wahrscheinlich auch nicht besser ging. Also die gucken schon echt miserabel aus, vor allem am Anfang. Aber das wird dann, ja. Ja, wirklich besser auch, weil es dann ja auch wieder teilweise handgemachte Geschichten gibt. Und ich finde, der macht für einen Studiofilm schon was her. Also 30 Millionen ist ja schon eine Hausnummer eben auch für sowas. Und wird es heutzutage ja eh nicht mehr geben. Also dass so ein Film mit 30 Millionen da auf den Weg gebracht wird. Ich finde den, der sieht einfach aus wie viele andere 90er Jahre Action, Science Fiction Dinger, die da zu der Zeit im Kino liefen, der gleicht sich mit denen. Also es ist definitiv kein billiger Look. Und was mir jetzt auch wieder ganz intensiv aufgefallen ist bei der Sichtung, also die Filme gucken einfach noch aus wie Filme, weil nix digital irgendwie abgedreht worden ist. Also es ist nichts glatt gebügelt. Du siehst da wirklich einen Unterschied einfach im Bild. Ja. Das ist ein Film. Da siehst du, das ist ein Film.
Ja? Das hast du schön gesagt. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist tatsächlich so.
Nee, bin ich auch bei euch. Also, aber ich habe mir, ich möchte mal mit euch was durchspielen. Wir sind uns darüber einig, Russell Crowe ist wirklich gut in dieser Rolle. Aber gerade, also, was heißt aber, im Finale, wo die dann auch aufeinandertreffen, da dann die Faustkämpfe haben und sowas, ich sehe Denzel Washington unglaublich gerne. Ich bin großer Fan von ihm und das ist auch wirklich jemand, der mich ins Kino zieht, alleine, egal welchen Film der rausbringt. Hab mir aber gedacht, also zumindest ihn hättest du auch irgendwie austauschen können. Und da ist mir eingefallen, wie wäre der Film wohl angekommen oder wie hätte der Film Aufmerksamkeit generiert, wenn du andere Schauspieler gehabt hättest. Und zwar, ich habe da so an Face Off beispielsweise gedacht oder vielleicht sogar an Stallone Schwarzenegger oder sowas. Ich glaube, dann wäre der Film noch besser gewesen. Wie seht ihr das?
Ja klar, allein da wären die Leute ins Kino gerannt und dann wäre der nochmal eine Nummer größer. Und vielleicht, das hätte der vielleicht auch gebraucht. Nochmal eine Nummer größer und mit dieser Star-Power und gerade, was du auch sagst, ich finde Denzel Washington toller Mann, absolut. Aber das ist jetzt nicht der Film, der einen Denzel Washington braucht. Und Denzel Washington braucht auch diesen Film nicht. Ne, die sind also, es ist einfach so. Ne, das muss nicht sein. So ist ja schön, dass er auch sowas dreht, aber ich glaube, er wollte vermutlich was anderes drehen. Ich verstehe diese Kombination nicht. Also, da dann wirklich so ein Clash der Actionhelden und dann kannst du den auch noch mal teurer machen und weil da weißt du, da gehen die Leute rein.
Ja. Also,
ja, Schwarzenegger, dann kannst du richtig auf die Kacke hauen.
Schwarzenegger, Stallone hätten auf jeden Fall mehr gezogen. Was auch eine gute Kombo gewesen wäre zu diesem Zeitpunkt, Cage und Gibson wäre.
Ah, ja, Wahnsinn.
Oh ja.
Wahnsinn. Super. Mel Gibson wäre in der Rolle von Russell Crowe auch der Hammer gewesen.
Entweder also, so oder auch ja. Als Polizist oder umgedreht.
Also, alles, ne? Ja. Also, das geht klar, ne? Aber ist natürlich auch eine andere Preiskategorie. Auch damals schon.
Damals.
Die 30 Millionen sind dann schon für die beiden schon alleine weg.
Ja, also klar, also wenn du Mel Gibson zu dem Zeitpunkt Oscar für Braveheart, da war der ja eh am Höhepunkt seiner Karriere ja, angelangt. Ne? Also.
Ja, das ist ein anderes Paar Schuhe. Ne? Da hättest du den Film deutlich nochmal aufwerten können oder zumindest schon mal in so eine Richtung schubsen, dass der anders durch die Decke geht.
Ja, und das, was mich eben jetzt so verwundert, ich kann auch gar nicht so wirklich greifen, warum ich den Film, also dass ich den Film ganz gut finde und äußerst sehenswert finde. Ich glaube, das ist ganz gut rausgekommen. Aber ich kann nicht sagen, warum er einfach nie oben mitspielen wird. Also das wird nie so der Film sein, wo ich jetzt bei einem Actionabend sage, guck mal, was ich hier habe. Ich habe Virtuosity. So, der wird wahrscheinlich immer irgendetwas anderes laufen.
Ja, ist so. Aber das meine ich ja. Der ist einfach nicht groß genug für das, was er sein müsste. Er ist aber gleichzeitig auch nicht zu klein oder zu schwach für das, was auch im negativen Sinne nach hinten losgehen könnte. Das ist ein guter Durchschnittsfilm. Also das ist auch nicht abwertend jetzt gemeint. Der macht eigentlich alles relativ stabil. Man denkt zwar immer, naja, dies und jenes ist jetzt nicht optimal. Und wie wäre das vielleicht, wenn das so und so wäre? Aber für das, was er abliefert, macht er einfach auch nichts verkehrt. Also nichts Kriegsentscheidendes verkehrt irgendwo. Ja, der wird nie, glaube ich, so die Riesenfaszination haben, dass man den jetzt, wie du schon sagst, dann aus dem Regal zaubert, weil guck mal, was ich hier habe. Aber letzten Endes kann man mit dem eine ganz gute Zeit haben. Und ich finde, gerade am Ende hat er auch ein paar ganz nette Dinge drin. Ich fand, ohne jetzt groß zu spoilern zu wollen, wie sie am Ende Sid mehr oder weniger aufs Kreuz legt, das fand ich super, das war eine geile Idee. Das kam auch so out of the box irgendwie. Ja, geil. Ja, wie gesagt, ich müsste jetzt spoilern, um das genauer zu erklären. Das war so kleine Sachen, die dann auch zeigen, da hat sich dann doch ab und zu mal wer Gedanken drum gemacht.
Ja.
Wie siehst du das, Carlo? Weil du hast ja zum einen eine längere Vergangenheit damit und um schon mal vorwegzugreifen, deine Bewertung ist ja auch etwas besser als unsere. Siehst du das ähnlich oder ist es wirklich so ein Film, der bei dir in der Gunst quasi insoweit steigt, dass du ihn eher aus dem Regal auch holen würdest, wenn du jetzt mit Freunden zusammensitzt und sagst, hier, guck mal, lass mal ein bisschen Action gucken.
Da noch so ein Geheimtipp, der mit Sicherheit in Vergessenheit geraten ist bei euch. Wer erinnert sich noch dran oder wer kennt ihn überhaupt? Der ist wirklich kurzweilig und sehenswert. Und kann jede Menge Spaß mit ihm haben und ist so wieder so ein Baby seiner Zeit auch irgendwo. Ich mochte den früher schon auch gekürzt.
Ja. Ich habe ja nichts.
Ja, eigentlich der Härtegrad da schon sehr gedämpft war in den TV-Ausstrahlungen. Und ich mag den Film einfach. Ich habe mich auch jetzt einfach wieder gefreut, den endlich mal wieder zu gucken. Ich habe mir jetzt bestimmt, keine Ahnung, vielleicht das vierte Mal oder was in meinem Leben sehen können. Ich finde den gut. Ich mag den. Also der wäre jetzt wahrscheinlich auch in keiner Top 10 meiner besten Actionfilme aller Zeiten, aber auf jeden Fall was man nicht verachten sollte.
Ja. Und das Ding ist, ich verstehe dich, weil wenn ich das Ding jetzt irgendwo mal für einen guten Kurs irgendwo liegen sehen würde, würde ich auch zuschlagen, tatsächlich. Weil ich habe einige Kritikpunkte. Ich weiß nicht, ob ich ihn dann eben als den Geheimtipp vorzeigen würde. Aber was du eben sagst, irgendwo, der macht Spaß. Der hat gute Actionsequenzen. Der hat, wenn man überlegt, alleine das Finale, der finale Kampf zwischen den beiden geht ja auch einfach mal weit über 10 Minuten und sowas. So, das gefällt mir dann ja eh sehr gut.
Ja, ich finde auch gerade am Ende gewinnt der ordentlich auch noch, was das angeht. Ne? Das ist schon völlig okay, was der da grundsätzlich abliefert. Das versetzt einen nicht in Staunen oder haut einen jetzt zum Hocker, bleibt lange in Erinnerung, denke ich. Aber das ist schon alles ganz grundsolide. Was mich noch mal kurz zum Härtegrad, weil ihr meintet so vorhin, wo ich meinte, ja, der FSK 16 reicht. Fandet ihr denn jetzt irgendwie, wo ihr sagt, das ist jetzt echt eine harte Szene oder das erklärt schon, warum das eine Spio-Freigabe hatte? Weil darüber stolper ich ja noch ein bisschen.
Ja, Spio wahrscheinlich deswegen, weil es einfach die Zeit war, wo alles aus dem Verkehr gezogen worden ist. Ne? Ich fand ihn aber jetzt auch wieder, jetzt mit fortgeschrittenem Alter, muss ich sagen, er ist schon ziemlich konsequent.
Er hat ein paar sehr böse Szenen, das gebe ich sogar Russell Crowe, weil der ja so wahnsinnig diabolisch ist. Der ist manchmal auch mehr als nur zynisch, wie er da mit Menschenleben umgeht.
Genau.
Aber reicht das noch?
Ja, oder ist das auch jetzt reicht es nicht mehr. Nee, aber das, was Carlo sagt, möchte ich nochmal unterstreichen. Russell Crowes Rolle ist so unglaublich sadistisch, dass es, glaube ich, eher bei der Indizierung darum ging, wie er mit Menschen umgeht, also wie sein Denken über Menschen ist, als dass es über die Brutalität geht. Wobei ich mir im Finale dachte, wenn Sitter kurzweilig von den Scherben aufgespießt wird.
Das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, das Glas. Also, ja, aber stimmt.
Aber da habe ich aber auch zwischendurch gedacht, so um Gottes Willen, ich weiß schon, warum sein Blut rot ist.
Ja,
blau ist, so rum.
Obwohl Glas ja die große Stärke eigentlich von Sid ist. Das haben wir gar nicht gesagt. Sid kann sich ja über Glas mehr oder weniger regenerieren. Das fand ich auch, das war so eine herrlich doofe Idee eigentlich, die in so einem großen Science-Fiction-Action-Film, wie das wohl gedacht war, eigentlich auch nichts zu suchen hat, weil das schon wieder so trashig, aber positiv trashig, so in Richtung Bahnhofskino geht, fand ich aber ganz cool.
Die Idee fand ich richtig dumm.
Ja, genau,
In diesem Film macht es ja durchaus Sinn, weil du willst ja zeigen, wie Russell Crowe, wie der angeschossen wird, wie der blutet, wie der da irgendwelche Teile seines Körpers verliert. Und jetzt musst du ja erklären, ja, aber wie kann er das denn überleben?
Ja, und das machen die beiden ganz geschickt. Dann gibt's halt diese irgendwelche Szenen, wo dann Denzel Washington so eine eingeschlagene Scheibe sieht und genau weiß, ach ja, okay, jetzt ist der Arm wieder dran. Weißt du, das finde ich eigentlich ganz geil. Oder wie der diese Windschutzscheibe da fast auffrisst von diesem Auto, auf dem er steht. Das ist schon ganz geil. Ja, das ist halt wirklich, das geht schon in die Richtung irgendwie Exploitation, Big Budget Exploitation. Finde ich aber, das macht mir Spaß.
Sehe ich ganz genauso. Also es ist irgendwie, ich hadere und ich bin einfach auch gespannt und deswegen werde ich mir irgendwann diesen Film tatsächlich mal zulegen und mir den auch nochmal geben. Ich bin gespannt, wie er nochmal wird, weil jetzt auch in unserem Gespräch stelle ich schon fest, dass dass der Regisseur einfach ganz genau wusste, was der da eigentlich für einen Film abliefert und das Drehbuch wusste es auch. Vielleicht wussten es sogar alle, bis auf Denzel Washington, was der jetzt gerade irgendwie auf der...
Der wusste es nicht, da bin ich mir sicher. Der hat was anderes erwartet.
Aber in seiner Konsequenz, ich verstehe, warum Carlo jetzt bei der Sichtung sagte, okay, der Film ist sogar noch gewachsen. Also ich kann es nachvollziehen.
Klar, wird er älter. Ich habe den so mit 15 rum... muss ich da gewesen sein, das erste Mal gesehen, da hast du natürlich eine andere Sicht auf die Dinge. Jetzt, Jahre später, wirkt er auch noch mal ganz anders, aber eben nicht negativ, oder wo ich sage, boah, wie konntest du den jemals gut finden oder so. Also ich finde den wahrscheinlich noch sogar ein Stückchen besser, eben weil sich meine Liebe zu solchen Exploitation-Filmen in den letzten 12 Jahren oder so, also erheblich gesteigert hat. Und ich kann dann diesem Kino aus den 90ern, wo sie dann tatsächlich noch Big Budget gemacht haben, aber Ideen reingebracht haben, die früher in irgendwelchen Autokinos gelaufen wären, haben. Also gefällt mir. Also da konnten sie mich richtig abholen. Dieses Mal wieder.
Ich vermute aber auch, eine große Stärke des Films ist, dass der erste Kampf oder die erste Schießerei zwischen Washington und Crowe findet ja auch im Cyberspace statt. Aber dann wird das Thema Cyberspace ja eigentlich ad acta gelegt. Und ich finde das insofern gut, weil ich mich daran gestört habe, wie das aussah. Weil das jetzt eben mit heutigen Sehgewohnheiten sind die ersten 10 Minuten schon mittel bis geht so. Wenn du da irgendwie ein Einschussloch siehst und dann das Blut so digital da rausströmt, habe ich auch gedacht, um Gottes Willen. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass die eben nicht den Fehler gemacht haben, noch viel, viel mehr in diesem Cyberspace zu machen. Ich glaube, das tut dem Film gut.
Natürlich, das ist ja gerade die Stärke, das meinte ich ja auch vorher. Der weiß schon genau, was er irgendwie kann und was er nicht kann und macht eher das, was er kann, ordentlich. Und vermeidet halt größere Fehler. Ne? Also den komplett jetzt im Cyberspace spielen zu lassen, wäre ein gigantischer Fehler gewesen. Ja. Das haben die schon ganz gut gemanagt irgendwie. Was ich ganz nett fand, was du gerade erwähnst, bei diesem Sushi-Lokal, dass das quasi ja markiert wird durch so einen Smiley, also quasi durch Doppelpunkt Klammer zu, ne? Was noch erklärt werden muss, dass das ja irgendwie eine Signatur für E-Mails ist. Das wird natürlich jeder, das wird dann noch so groß als Geheimnis und dadurch habe ich es erkannt, ne? Das ist halt ja auch seiner Zeit geschuldet, ist aus heutiger Sicht halt ein bisschen witzig.
Ja, das stimmt. Habt ihr noch was oder wollen wir ein kurzes Fazit abgeben?
Ja, machen wir, ne?
Machen wir Fazit.
Ich fange einfach mal an, nach anfänglicher Bosheit über den Film hat sich das doch den ganzen Film über doch geändert und ich bin sehr froh, ihn jetzt mal gesehen zu haben. Unterhaltsamer Actionstreifen, ich kann nicht verstehen, warum er so gefloppt ist. Ich weiß, glaube ich, aus welchen Gründen er gefloppt ist, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Ist ein gutes Kind seiner Zeit. Macht mir Spaß, auch wenn ich bei manchen Szenen mir denke, warum zur Hölle? Glaube sogar, dass er bei der zweiten Sichtung noch ein bisschen wachsen wird. Also ich bin sehr, sehr gespannt darauf, mir den irgendwann nochmal zu geben. Doch, ich bin zufrieden. Ich mag den Film. Ich würde ihm 6 von 10 aufgefressenen Glasscheiben geben.
Okay. Ja.
Bei dir, Carlo?
Ja, ich mache weiter. Also war wieder sehr erfreut bei dem Wiedersehen. Ich finde einfach ein schöner, schneller, unterhaltsamer Action-Science-Fiction-Film mit guten Momenten, mit einer Top-Besetzung. Ist damals wie heute ein Riesenspaß und ich gebe Ihnen 7 Cyberspace-Smileys.
Ja, ich kann mich da eigentlich euch mehr oder weniger anschließen. Ich bin da halt eher bei Kühne. Ich bin froh, den jetzt endlich mal gesehen zu haben, weil ich ja durchaus wusste, diesen Film gibt es und habe ihn mir bisher nie angeguckt. Es ist tatsächlich eine Art Big-Budget-Exploitator, der so ein bisschen zwischen so diesen verrückten Ideen eines solchen Films steht und eben dem Anspruch, irgendwie dann doch viele Leute ins Kino zu locken, was dann eben irgendwo nicht aufgeht. Und der sich so ein bisschen manchmal selbst im Wege steht mit Anspruch und Wirklichkeit, glaube ich, aber der einfach kurzweilig ist, der funktioniert, der einen fantastischen Russell Crowe hat und der mir durchweg eigentlich Spaß gemacht hat, mit ein paar Höhen und Tiefen und so, aber alles völlig stabil, also würde ich mir auch jederzeit nochmal angucken und auch für einen schmalen Taler sicherlich auch ins Regal stellen. Also von mir bekommt der 6 von 101 Serienkillern, die Russell Crowe da verkörpert.
Okay, gut, da sind wir ja gar nicht so weit auseinander, finde ich. Es kommt auch nicht so häufig bei uns vor, das freut mich.
Ja, wir verschmelzen so langsam, wir werden so eine Symbiose. Genau. Eine wabernde Masse, geschmacklos.
Der Blob.
Der Trashcast-Blob.
Wir bleiben auf jeden Fall im Jahr 1995.
Ja, ich glaube, da bloppen wir jetzt ein bisschen auseinander wieder. Mal gucken.
Gut möglich. Denn jetzt sprechen wir über den Film Vernetzt, Johnny Mnemonic.
Im Jahr 2021. Die Informationsübertragung ist nicht mehr sicher. Telefone, Computer und Satelliten werden überwacht. Doch es gibt eine Lösung.
Ihre Speicherkapazität. Ich kann 80 GB Daten aufnehmen.
Daten direkt einspeichern in das Gehirn eines menschlichen Kuriers. Wie Johnny Mnemonic. Vernetzt, Johnny Mnemonic.
Hauptrolle, Keanu Reeves, ist damals nicht so gefloppt wie Virtuosity, hat bei 26 Millionen immerhin weltweit 52 Millionen eingespielt.
Was? Ernsthaft? Also der war billiger als Virtuosity und der hat das Doppelte eingespielt? Echt? Beide Zahlen schockieren mich. Okay. Ja.
Ich war auch sehr überrascht. Wollen wir erstmal auf die Inhaltsangabe eingehen, bevor wir über den Film sprechen?
Ja, also ich werde sie vorlesen und wer wirklich daran interessiert ist, darüber was über den Film zu erfahren, der sollte mitschreiben, weil da ist jetzt viel geballte Information auf einen. Also, im Jahr 2021, also zeitaktuell natürlich, ist die ganze Welt durch das Internet vernetzt und die Hälfte der Bevölkerung leidet an dem Nerve Attenuation Syndrome. Der Cyber-Kurier Johnny, der sich einen Speicherchip ins Hirn implantieren ließ, bekommt den Auftrag, eine große Menge gestohlener Daten von Beijing nach Newark zu bringen. Pharmacom Industries, die Besitzer der Daten, hetzt ihm eine Horde Yakuzas auf den Hals, während J-Bone, der Anführer der Low-Techs, versucht, die Daten zu entschlüsseln, denn sie sollen die Heilung für NAS enthalten. So, gleich stelle ich Fragen zum Plot. Wer drei beantworten kann, kriegt Nice. Und das ist nur ein Bruchteil von dem, was da abgeht.
Ja, bin ich raus, aber natürlich erstmal die Frage, Carlo, wann hast du den Film das erste Mal gesehen und wie wirkt er damals auf dich?
RDL 2.
Ja, da gehört er auch hin.
Ja, wobei RDL 2 Freitagabend da noch sensationell war, ja, also zu dem Zeitpunkt. Da irgendwo muss ich ihn gesehen haben. Der lief ja glücklicherweise, wenn er nach 23 Uhr lief, immer uncut im TV. Und da habe ich den irgendwann gesehen, weil ja, es ist ja tatsächlich mal eine Zeit im Fernsehen gewesen, da haben die ja ihre Abendfilme auch im Nachmittagsprogramm beworben. Ne? Man glaubt es kaum.
Ja, ja, daran kann ich mich aber auch noch erinnern.
Ja, also da war das ja noch ein richtiges Highlight, was da jetzt abends läuft. Ja,
da war RTL 2 auch noch so ein bisschen Guerilla-Sender. Also nicht nur Assi, sondern so ein bisschen, die haben uns ja auch ein Ei drauf gepellt auf gewisse Dinge. Da waren sie doch ganz sympathisch, ja. Manchmal.
Ja. Gut, Keanu Reeves war da natürlich auch ein wenig mehr so ein Magnet, warum ich den sehen wollte und konnte mir überhaupt gar nichts drunter vorstellen und fand den damals durchaus amüsant, weil er so merkwürdig auf mich wirkte, weil ich mit dieser Machart, die der Film verfolgt, eigentlich noch gar nicht wirklich was anfangen konnte. Ja, also die ersten Erlebnisse mit diesem Film.
Okay, Jacko, wie war es bei dir?
Ich habe den jetzt auch zum ersten Mal gesehen. In Gänze zumindest. Ich meine auch, bei irgendeiner TV-Ausstrahlung mal reingeschaltet zu haben. Nicht von Anfang an und nicht bis zum Ende. Ich habe so ein paar Szenen definitiv schon mal gesehen, aber sie auch damals nicht in den verständlichen Kontext setzen können. Das fiel mir auch jetzt ein bisschen schwerer, aber ich habe den Film, glaube ich, verstanden. Aber ja, auch immer ausgelassen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich auch mitbekommen, dass er damals im Kino lief, aber auch sehr maue Kritiken immer bekommen hat. Ja, deswegen nicht so ein großes Interesse dran bisher gehabt. Das war jetzt endlich meine Gelegenheit, den auch zu schauen.
Ja, also ich glaube, bei mir war es so ähnlich. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn mal ganz gesehen habe, weil so zwei, drei Szenen und insbesondere mit dieser coolen Waffe, die der da hatte, dieses Laserseil.
Ja.
Da konnte ich mich dran erinnern.
Ich auch. Das ist mir auch, das muss ich schon mal gesehen haben, auf jeden Fall.
Ich weiß nicht mal, ob es wie bei Carlo war, dass ich mir den wirklich irgendwann mal im Fernsehen gegeben habe und mich auch gewundert hatte, dass diese, ich glaube aber, da war der sogar geschnitten, weil ich manche Dinge jetzt auch wieder erstaunlich fand, die ich noch nie vorher gesehen habe. Aber ich würde es jetzt einfach als Erstsichtung bei mir werten, weil ich wirklich nicht mehr sagen kann, wie der damals auf mich wirkte, ob ich den ganz gesehen habe oder sonst irgendwas. Also ich wusste, dass es den Film gibt, aber eben auch aufgrund, das habe ich vielleicht bei Virtuosity gerade vergessen zu sagen, ich tue mich auch ein bisschen schwer damit, eben mit diesen Cyberspace-Filmen, weil die sehr, sehr häufig echt schlecht aussehen. So, wenn man jetzt zurückdenkt an der Rasenmähermann beispielsweise oder so.
Ja, das ist ja auch ein Extrembeispiel.
Boah, das ist ja, ja, aber selbst ich komme auch mit dem neuen, mit dem alten Tron nicht klar.
Ja, aber obwohl der hat schon arg Welpenschutz, weil das war 1982. Also ich bitte dich, dass er ja nichts Elektronisches auch nur ansatzweise ist. So gut aus wie das. Ne? Also von daher.
Nein, also ich hatte irgendwie, ich wollte damit nur sagen, dass ich eben dass mich das Genre jetzt auch nicht so interessiert hat, dass ich jetzt irgendwann in meinem Leben hätte sagen müssen, so, ich muss das nachholen. Also wenn ich ihn mal irgendwie mit 15, 16, 17 auf RTL 2 oder so oder gesehen hätte, dann, ja, hatte ich keinen Grund, den nachzuholen, bis ihr den eben vorgeschlagen habt. Und ihr hört, wie ich immer wieder wiederhole, dass ihr den vorgeschlagen habt, Weil bei dem habe ich mich aufgeregt. So viel kann ich schon mal vorab sagen.
Aber ich kann vorwegnehmen, er passt eigentlich super in dieses Format. So. Und da wir jetzt bei Virtuosity alle sehr einig waren, dass der doch schon eigentlich zu gut ist, um hier im Trashcast irgendwie unter die Räder zu kommen. Also ich greife jetzt mal vorweg, der hat's verdient. So.
Du darfst erstmal dein Plädoyer abgeben, warum du den Film gut findest.
Ja, na, weil er so absolut over the top ist, weil er so, ja, diese Handlung ist richtig putzig. mit diesem wieder irgendwelche Daten ins Hirn speichern und dann diese Jagd, die dann praktisch auf Keanu Reeves da losgetreten wird. Und ja, er ist wieder eine Überraschung, was den Cast betrifft, auch vom damaligen Zeitpunkt.
Ja, ausgesehen. Obwohl ich den Cast, genau, aber ja. Der Cast ist auch sehr, sehr willkürlich zusammengewürfelt, ja, also, finde ich.
Der ist einfach irre, so irre wie der Film ist.
Ja, das einfach, ist wenigstens konsequent, ja.
Ist er, und mit eben, was er an Gewalt präsentiert, eben auch mit diesem Laserpeitsche da, Udo Kier, der ja da auch mitspielt.
Das ist immer ein Qualitätsmerkmal. Wenn Udo Kier in einem Nicht-Arthouse-Film mitspielt, weißt du gleich, was los ist.
Udo Kier, der ja dann meistens stirbt, auch wie hier, und da praktisch schön zerteilt wird von dieser Laserpeitsche, ist irgendwie, ja, diese Szene merkt man sich, und er sieht wieder so aus, wie einfach Cyberspace-Filme in den 90ern aussehen mussten oder ja, nur aussehen konnten. Und es ist eine Überraschung, dass Keanu Reeves nach dem Erfolg von Speed dann da noch mitspielt.
Ja, also das habe ich mir auch gedacht. Ja,
also es ist,
was für einen Kackagenten hat der denn?
Also, ja, also es ist,
hier ist der nächste Blockbuster.
Nachdem er dann so ein Mega-Ding da abliefert, wie Speed, und dann ein Jahr später praktisch dann noch damit macht, Respekt. Oder er hat da auch wieder was anderes gelesen. Die Kurzgeschichte soll ja ganz gut sein, habe ich mal sagen lassen, auf die der Film basiert. Aber okay.
Ich glaube, auch als Kurzgeschichte funktioniert das auch besser. Also ja. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, naja. Und ja, es läuft dann eben diese wunderschöne Jagd einfach. Ich find's unterhaltsam. Ich finde, die Action ist auch absolut okay. Und dann kommt Delfin.
dieser scheiß Delfin! Greif
nicht vor. Das war mein Highlight zum Schluss.
Ja. Dann kommt, ihr wolltet ja wissen, warum ich den gut finde.
Ich werde den auch nochmal erwähnen.
Dann kommt ein Delfin, der in einem Glas Container liegt, mit Kabeln verbunden, verknüpft, hat irgendwas auf seinem Hirn befestigt. Ich habe bis heute eigentlich, ich habe damals wie heute nicht verstanden, was er jetzt da eigentlich, was sie mit dem Delfin eigentlich da vorhaben. Aber ich find's cool, da ist ein Delfin einfach, ja, der im Glascontainer, und irgendwie sie connecten muss mit Keanu Reeves. Die Daten in Sicherheit zu bringen oder irgendwie, keine Ahnung, jedenfalls sensationell. Also dieser Delfin, regungslos liegt er da in diesem hat sich mein Treasure-Herz erfreut. Also wenn man mit so einem Quatsch kommt und dann natürlich den Oberknaller natürlich hier den guten alten Dolph Lundgren als Hassprediger hier noch mit reinzubringen, der ja praktisch einen Auftragskiller eigentlich darstellen soll im Auftrag Gottes, oder? Das ist so abgedroschen und irre, wie der da durch die Gegend marschiert. Also es ist, ja, es ist ein Sammelsurium von total bekloppten Einfällen, verpackt einfach in so ein Cyberspace-Ding. In den 90 Minuten, was der Film geht, finde ich den, ich mag ich, finde ich toll, hat für mich Schauwert einfach. Deswegen finde ich den toll. So, hier ist.
So. Ja. Dann können wir, können wir an der Stelle auch Schluss machen, ja. Weil Carlo hat jetzt die zwei Dinge erwähnt, die an dem Film am Ende geil werden: den Delfin und Dolph Lundgren. Nein, so einfach machen wir es uns nicht, aber das eigentlich wäre schon fast mein Fazit, wenn ich am Ende den Film retten will.
Also, da kommen wir nachher zu. Ich finde es ganz spannend, Carlo, was du sagst, eben mit den 90 Minuten. Ich habe das erste Mal nach 40 Minuten auf die Uhr geguckt und habe dann eben noch gesehen, der geht noch mal 40 oder 50 Minuten sogar. Und ich dachte mir, boah. Weil wenn ich irgendwas finde, ich finde nicht, dass Vernetzt jetzt in irgendeiner Art und Weise kurzweilig ist. Weil dafür, dass ich eigentlich coole Actionsequenzen hätte geboten bekommen können, kriege ich sie nicht.
Ja.
Also, mir fehlen sie komplett.
Ja, das Ding ist, für mich hat der Film seinen einzigen Unterhaltungswert auch erst in der letzten halben Stunde. So aus der Not geboren, so ein bisschen. Der ist total beschissen erzählt. Das kannst du auch von Anfang an aufdröseln, was mich schon komplett umgehauen hat. Ähnlich wie bei dieser Inhaltsangabe eben gerade, ne? Wo du in 5 Sätzen so eine Masse an Informationen hast, die du gar nicht verarbeiten kannst. Der beginnt ja mit so, was früher relativ üblich war, mit so Texteinblendungen, ne? Läuft so ein Text durch, der erzählt dir kurz was, um diese Welt dir zu erläutern, ne? Wir sind im Jahr 2021 und da gibt es halt irgendwelche Großkonzerne, die machen dies und jenes und es gibt irgendeine Krankheit, auf die der Film erst nach einer Dreiviertelstunde wieder eingeht, da hast du die schon wieder vergessen. Und dann gibt's so eine Untergrundbewegung und Daten wird auf Gehütte, der ballert dich zu mit Informationen, dass du, wenn das Ding durchgelaufen ist, weißt, Moment mal, was? Kann ich nochmal zurückspulen? Hat jemand mitgeschrieben? Ich weiß gar nicht, worum es geht. Und dann, also, man kann das ja auch eleganter machen. Also, mir ist zum Beispiel die Klapperschlange kam mir bei dem Film in Sinn, weil der fängt genauso an. Also, aber der macht das viel kürzer. Der sagt hier, 1997 ist New York ein Gefängnis, Verbrechensrate geht durch die Decke, so, bitteschön, da hast du das Szenario. So funktioniert das. Da bin ich drin und alles andere erklärt mir der Film dann, während der losläuft. Der macht das nicht. Der scheißt mich zu mit irgendwelchen Infos. Und dann bin ich in so einem Hotelzimmer. Ich weiß zwar noch, Keanu Reeves, der muss Daten auf den Chip speichern, weil habe ich auch schon wieder vergessen nach 5 Minuten. Und dann ergibt sich das nicht aus dem Kontext, wie das der Film erzählt, sondern da passiert da halt irgendwas und irgendwann am Ende wird wieder irgendwas aufgegriffen mit dieser ganzen Krankheit. Die kommt ja erst wieder im letzten Drittel irgendwie ins Spiel. Da wusste ich schon, ich hatte wirklich vergessen, dass diese Krankheit, diese Seuche scheinbar, die ja immens wichtig sein soll, für die hätte ich schon wieder vergessen. Also ja, das ist
ja
so.
Nicht, die wird ja auch später nicht mehr thematisiert. Du siehst dann einmal, irgendwer sagt so, ja, die hat das. Ah, ja.
Ja, die zuckt genau. So. Und die andere ist daran gestorben, aber hier haben wir die Heilung. Das spielt aber in den ersten 40 Minuten keine Rolle. Der ist so kacke erzählt, dass du gar nicht, du bist gar nicht drin in dieser Welt. Du bist gar nicht invested in dem, was sie dir ja verkaufen wollen. Weißt du, was ich meine? Also, so ein Film muss dir doch, wenn der so eine Welt erschafft, der muss dir doch irgendwie eine Faszination dafür aufbauen. Das macht der null. Weil er das nicht hinbekommt. Nicht, weil er das nicht will, sondern weil er das nicht geschissen bekommt. Und auch mit diesen J-Bone, also Ice-T ist ja auch eine geile Wahl für irgendeine Rolle.
Ja, Ice-T,
ja,
da weißt du schon, richtig.
Da weißt du schon, da wird der Film schon komisch. Mit seiner komischen Untergrundbewegung, die auch in diesem Opener, sag ich mal, erwähnt werden und dann aber so scheiße dargestellt werden, so uninteressant. Alles in diesem Film, was so Handlung und Entwicklung und Worldbuilding angeht, ist unglaublich uninteressant. Deswegen bist du da auch überhaupt nicht drin. Du hast halt ein paar Stars, also Keanu Reeves in erster Linie, und dann halt so diesen zusammengewürfelten Cast, die alle für sich genommen nicht schlecht sind. Also, ich mag Udo Kier. Aber was ich schon meinte, wenn der nicht zufällig von Lars von Trier mal abgeholt wird oder irgendwo in einem wirklich anspruchsvollen Film spielt, ist es immer Grütze, sagt er ja selber. Ich habe 200 Filme gesehen, 100 davon sind Kacke, hat er wirklich mal gesagt. Und Takeshi Kitano, was macht er in dem Film?
Ja, stimmt,
der was macht der auch da? Also Megastar in Japan, großartiger Filmregisseur, Filmemacher, der kriegt hier so eine Kackrolle, wo er irgendwie so, wie er in seinen, sag ich mal, guten Filmen auch ist, immer so depressiv durch die Gegend guckt, das passt, der hört ja nicht hin, was macht der da? Ne? Und dann kriegst du halt als Sahnehäubchen Dolph Lundgren, der so eine coole Rolle eigentlich hat, beziehungsweise eine so coole Performance macht für diese 5 Minuten, die er in diesem Film effektiv hat, der hätte ja so ein Part wie Russell Crowe kriegen müssen. Also hier als Dauerantagonist, weil der ja auch so eine Spielfreude hat, Nutzt ja, das doch. Aber den zeigst du kurz, denkst du, oh geil, was ist mit dem los? Dann ist er wieder weg. Dann kommt er 5 Minuten vor Ende und wird irgendwie da einfach verbrannt und fertig ist. Das ist doch eine Geheimwaffe. Nutzt den doch. Ich verstehe das alles nicht. Und dieser Delfin schießt dann wirklich, der schießt den Vogel mal komplett ab. Ja, schade eigentlich. Ich halte ja schon einen Monolog, aber
ja. Ich würde jetzt nach dem Monolog würde ich mir sofort den Film holen und ihn anschauen.
Ja, siehst du, ich verkaufe den halt gut. Ich verkaufe den besser als vernetzt den ersten 50 Minuten verkauft, weil da ist der Scheiße langweilig.
Ich versuche aber gerade herauszuhören, warum auch immer hat Carlo irgendwie da drin. Er sieht genau das, was er ist. Also dieser Film passt wunderbar in unser Format, weil
ja, sag ich ja.
Perfekt. Ich finde, da ist alles gescheitert. Und ich glaube auch, dass warum es so gescheitert ist, liegt erstmal daran, dass du als Filmregisseur keinen Regisseur hast. So, der Typ Robert Longo klingt übrigens in meinen Augen wie ein Pornoname.
Genau, das habe ich auch gedacht. Ja.
Der ist Künstler. So, ah, ja. Und jetzt gibst du einem Künstler einen Cyberspace-Film. Und dem gibst du dann noch ein paar bekannte Schauspieler, die alle ihre Kohle haben wollen. Und dann darf das Ding aber nicht mehr als 26 Millionen kosten. Der wollte da so einen richtigen Kunstfilm draus machen. Und ich glaube, das ist eben das, was ihm nicht gelungen ist, weil du musst eben gerade bei dieser Geschichte und bei dem, was wir da auch bisher schon so erzählt haben, da ist was Großes hinter. Da kannst du was Geiles draus machen. Da kannst du bestimmt einen 3-Stunden-Epos draus machen. Du hättest doch nicht mal annähernd die Hälfte erzählt von dem, was irgendwie in der Kurzgeschichte wahrscheinlich angerissen wird oder so. So, aber du kriegst eine Vorgabe. Ja, macht das 90 Minuten. Ja, viel Geld ist weg, weil du eben die Stars dabei hast. Und du hast Ice-T, der eh alles immer scheißiger macht, als es ist.
Ja, furchtbar.
Und, ja, und dann kriegst du eben so ein Brei geboten, der sich in meinen Augen auch vielleicht was Gutes, ich möchte nicht nur ranten. Das Finale war irgendwie cool. Und ich habe auch laut gelacht, als dieser Delfin dann da war und dann sagten sie, ja, pass auf, wir schließen dich jetzt mit dem Gehirn des Delfins zusammen, weil der Delfin kann dich retten und das ist eigentlich der Obermason hier. Und nur der Delfin kann die Zukunft retten. Und ich dachte mir, aha, wir sind jetzt also hier angekommen.
Gut, der okay. Absolute Hammer. Ich glaube, Greta hatte eine Träne im Auge, als sie das gesehen hat. Der Delfin rettet uns. Aber auch, wie der Delfin dann in diesem Animierten dann da durch das Cyberspace schwimmt. Also, Leute, hört doch mal auf. Aber da habe ich gelacht und da war ich in dem Film, da war ich zum ersten Mal investiert. Also, ich glaube, zum ersten Mal, als Keanu Reeves sein Nervenzusammenbruch kriegt und schreit, ich will Zimmer Service. Das war auch so ein Moment. Was war denn da auf einmal? Da bricht dieser Film auch komplett.
Sehr gut.
Ne, der war am Anfang so ernst und da will der irgendeine Welt verkaufen, die du nicht verstehst, die völlig langweilig ist. Und dann hat Keanu Reeves irgendwie, hat ihn Nicolas Cage irgendwie angesteckt und er hält so einen Wahnsinnsmonolog und da fällt der Film komplett um und macht auf einmal Spaß. Rettet ihn aber nicht mehr.
Ja, also so zum Beispiel, als die brennenden Autos auch runtergeworfen werden oder eben auch die Kulisse an der zusammengestürzten Brooklyn Bridge war es, glaube ich. Ja. Das sah auch schon cool aus. Und da habe ich auch gedacht, warum seid ihr nicht denn die ersten 70 Minuten so gewesen?
Ja, aber damit kann man ja viel mehr machen. Also der erinnert mich ja nicht nur von diesen Texteinblendungen so sehr an die Klapperschlange, sondern dieses Setting, also diese völlig verwüstete Stadt und dieses ganze Pessimistische und diese Mischung aus Cyberpunk und Dystopie und Apokalypse irgendwo. Das ist cool, aber mach damit doch was. Also ich verstehe das nicht. Das ist das der lässt so viel links liegen. Das ist maßlos enttäuschend.
Ja, ich glaube, was mir an dem Film eben so gefällt, war der wirklich so ferngesteuert ohne Können da durchprescht einfach. Man merkt, dass es ein Künstler ist, der hier Regie führen durfte einfach. Der hat keine Ahnung vom Filme machen. Aber trotzdem, da knüpft ein Schwachsinn an den nächsten und das ist wieder so ein Schwachsinn, den mag ich, ja. Also du denkst an nichts und da ist ein Delfin. Ja. Da hätte genauso gut eine Kuh stehen können, aber aber es ist ein Delfin und der schwimmt durch Cyberspace.
Ja, aber das ist
meine Cyberspace-Einlagen.
Ja, das ist furchtbar, aber dieser Punkt mit dem Delfin, da bist du echt an dem, so jetzt ist der Film angekommen. Das ist
im Übrigen
so drüber und das ist so scheiße, jetzt habe ich Spaß an dem Film, ist aber leider viel zu spät.
Aber das fand ich auch so geil, die sehen dann ja das Cyberspace, was natürlich 1995 einfach Kernschrott aussieht, das kann man nicht anders sagen. Aber wir sehen ja dann auch, da hat ja dann Keanu Reeves diese Maske auf und diese Handschuhe und bewegt sich da dann, wenn er seine Hände bewegt, kann er sich da durch Cyberspace bewegen und so. So, hier sehen wir, also wenn man das jetzt beim krassen Vergleich sieht mit Minority Report. Hm. Bei Minority Report sieht genau die gleiche grundlegende Tätigkeit, die dort gemacht wird, sieht gut aus. Bei Johnny Mnemonic sieht das einfach scheiße aus.
Ja gut, da lagen aber 7 Jahre und ich meine 26 Millionen. Also
ich meine nicht, wie das dargestellt wird, sondern wie sich ein Schauspieler dorthin stellt und versucht mit seinen Händen eben so Cyberspace, Computer oder sowas zu bedienen.
Ja.
So. Wie Tom Cruise das in Minority Report macht. Super. Das kann ganz, ganz schnell albern aussehen. Tom Cruise macht es unter der Regie von Steven Spielberg super. Keanu Reeves macht das bei Longo. Ich nenne ihn jetzt auch noch Longo, glaube ich. Absolut furchtbar.
Ah, Schwanz des Longos, ja.
Ja.
Ja, aber das ist halt, wie du schon sagst, das ist kein Filmregisseur. Also beim besten Willen nicht. Der versteht da gerade nicht, in welchem Medium er sich irgendwo bewegt, ne? Und Künstler ist ja auch so ein weit gedehnter Begriff, ne? Also,
weiß nicht. Naja, Kunst der, ist,
wenn man,
ja, der schmeißt halt einfach, der klatscht alle Farben, die er hat, einfach an seine Wand. Ja. Und so ist der Film, ja?
Ja, also ich glaube, Bertolt Brecht hat mal gesagt, hab ich gehört, Kunst ist, wenn man unter Beifall in die Stube scheißt. So, im Prinzip ist es genau das, ne? Also. Das liegt alles im Auge des Betrachters irgendwo.
Sehr gut.
Also ich kann dich verstehen, Karl, dass du das irgendwie abfeierst, gerade am Ende.
Ja.
Aber auch nur dann.
Ja, ja.
Also alles davor, finde ich, ist so miserabel.
Aber du hast das gerade mit dem Zitat perfekt.
Ist nicht mein Zitat, ich wiederhole es.
Aber eben, ja. Aber
das trifft es halt ganz Zitat. Gut.
Kunst ist, wenn man in die Stube oder unter auch Beifall, in die Stube unter, scheißt. Ja.
Unter Beifall in die Stube
unter
scheißt.
Beifall
unter Beifall ist ganz wichtig.
Ja,
ne?
Also, finde ich klasse. das ist so wichtig, würde ich jetzt behaupten, dieses Zitat, dieses neue Zitat, ich muss mal es gleich notieren. Es trifft auf so einiges zu und auch auf diesen Film. Ich feiere es ab, ja, auch in die Stube scheißen hat was. Also, ist grandios.
Ich will ja Carlo verstehen und muss auch zugeben, unter den Gesichtspunkten, was wir uns hier schon angeguckt haben und wie wir ja auch für uns drei diesen Trash definieren, also auf ganz, ganz große Art und Weise gescheitert, dass man es fast gar nicht glauben möchte, das ist der Film. Warum er mich aber nicht so bekommt, wie manch anderer Trash-Film, kann ich nicht mal genau sagen. Ich kann es nicht mal ausmachen. Aber mich hat der Film tatsächlich über ganz, ganz weite Strecken absolut gelangweilt, weil ich ich glaube sogar, am Anfang versucht er eben noch auf so eine richtig langweilige Art und Weise da einen Film hinzuliefern, der einfach nur ein langweiliger Film ist. Der ist noch nicht mal gescheitert. Ich glaube einfach, dass das Drehbuch war so lahmarschig geschrieben, dass da niemand was machen konnte und erst zum Schluss eben, Stichwort Delfin oder brennende Autos werden von Brücken runtergeschmissen und sowas, erst da geht er ja völlig steil.
Ja, aber damit begründest du es doch, der holt dich nicht ab, weil der langweilig ist, weil der einfach nicht unterhaltsam ist. Das ist sein Problem. Der kriegt dich mit diesem ganzen Quatsch einfach nicht. Beziehungsweise am Anfang ist es ja nicht mal mehr Quatsch. Der Quatsch kommt am Ende und dann wird es komischerweise natürlich auch unterhaltsam. Am Anfang ist es einfach wirr, zusammengeschusterter Bullshit. Ja, ist so. Ich bin ja total zugänglich für so unterhaltsamen Müll. Also wirklich, ne? Ich habe da echt Spaß bei. Aber das ist nicht unterhaltsam, das ist nicht Spaß. Das ist verwirrend. Das nervt mich irgendwo. Ich denke mir auch die ganze Zeit, was machen diese ganzen Leute da? Also, wer hat euch denn diesen Job verschafft? Warum macht ihr das? Muss das denn sein? So, am Ende, wenn der dann wirklich, wenn der wirklich alle Stricke reißen und der sagt, komm, jetzt hauen wir mal einen raus, dann ist okay. Aber das reicht mir halt nicht. Und ich finde halt Dolph Lundgren noch mal so verschenkt in dem Film. Weil sobald der zum ersten Mal auftaucht, du merkst, der hat richtig Bock drauf. Der ist so am Overacten. Und der ist so richtig, jetzt hauen wir auf den Putz. Ich bin ja der irre Prediger, der Leuten mit einem Rohr in den Kopf einschlägt. Aber den nutzen die gar nicht. Also der kommt dann mal für 5 Minuten, darf mal einen tothauen, dann ist er wieder weg, dann kommt er zum Showdown und wird sofort besiegt. Mein Gott, mach mit dem doch was. Also lass den da rumwüten wie die wilde Wutz und du hast schon die halbe Miete. Selbst das kriegen sie nicht hin. Ja, bravo. Also mein Beifall bekommt der nicht, wenn der in die Stube scheißt.
Ich möchte noch mal eine These in den Raum schmeißen. Ist vielleicht vernetzt Werbung für Zahnärzte? Weil ich habe noch nie so viele Zähne gesehen, weil die ja immer alle 3 Minuten irgendwie da groß irgendwelche Schmerzen simulieren müssen.
Ja.
Und Keanu Reeves, also es tut mir leid, ich mag Keanu Reeves wirklich, aber ich glaube, da hat er sich auch gedacht, nee, da habe ich keinen Bock drauf, weil das sieht alles so albern aus und ständig fletscht er nur die Zähne und ich dachte mir, gut, dass du einen guten Zahnarzt hattest. Also,
ja.
Nee, ich bin dieses Mal leider bei Jacko. Auch wenn ich das, was du... ganz ehrlich, Carlo, ich hätte so gerne so viel Spaß dabei gehabt wie du. Hätte ich wirklich gerne. Hätte mich unglaublich gefreut. Aber kann ich auch nicht. Ich finde das Ding auch echt langweilig, weil die ja auch wirklich versuchen, dann auch eben durch den Takeshi Kitano da noch Szenen reinzubringen, die so eine Schwere haben, die so eine Melancholie haben.
Das ist doch wieder der nächste Essence. Das ist auch wieder einfach reingeschissen ins Zelluloid. Ja,
ja, aber das nervt mich aber auch. Weil gerade Takeshi Kitano, weißt du, der spielt ja in seinen ernsten Filmen, ja, wenn du so ein Hanabi nimmst oder so, da spielt er ja auch diesen Trauerkloß die ganze Zeit. Das passt ja auch rein, das musste ja auch. Und so hast du den von quasi so einem Film 1:1 rein transportiert in diesen Film, wo es überhaupt nicht passt. Das ist, oh, meine Leute, was soll das? Also,
ja, einfach mal geguckt, wahrscheinlich kriege ich den für den Film, ja.
Ja, genau, kriege ich den.
Jetzt baue ich ihn ein, einfach. Das kann ich schon wieder mit Kunst in Verbindung bringen. Ich Anekdote. Aus der Reality Life. Ich war auf einer Veranstaltung und auf einer Lesung und in der Pause der Lesung kam einer auf der Bühne und da stand ein großer Flügel. Und der hatte einen ganzen Korb voller Besteck. Der hat den Flügel geöffnet und hinten sind ja die ganzen gespannten Drähte und Zeile oder wie man dazu sagt, hinten drin, dass die Tasten auf Spannung sind, dass das alles klimpert. Was macht er? Du, das war spannend, also weil du wusstest ja, was kommt jetzt. Nimmt er doch tatsächlich das ganze Besteck in die Hand und schmeißt es hinten einfach in den Flügel rein und das gibt natürlich einen motzmäßigen Krach da hinten und Schwingungen und Töne und alles kreuzt die quer, kippt also diesen ganzen Korb mit Besteck da rein, verbeugt sich und geht von der Bühne. Fand ich beeindruckend.
Sehr gut.
Ich habe applaudiert.
Ja.
Und jetzt können wir wieder den Schwenk zum unter Applaus in die Stube scheißen. Weil das war es nämlich. Und der Film hier, genauso. Es ist eigentlich so ein Scheiß. Weil, was soll das, ne? Besteck ins Klavier schmeißen. Aber es ist einfach... Trotzdem knallt.
Ich glaube, der Unterschied ist, dieses Besteck ins Klavier scheißt und sich dann von der Bühne verabschieden, ist A, live und B, dauert das 1 Minute.
Ja.
So 95 Minuten als Film, von denen ich mich über 10 Minuten amüsiere, ist dann leider im Nährwert nicht so. Hätten die mir Johnny Mnemonic als Bühnenstück serviert und nur die letzte 10 Minuten und das live, ich hätte auch Kakao geschrieben, ja, und mir aufgestellt.
Natürlich.
Ja,
aber das, was mir dann wieder gefällt, das sind ja in den 90 Minuten solche Szenen nur aneinandergereiht, solche Klavier-Performance. Ne? Es ist ja für mich, ja, das ist ja, da wirft ja nonstop eine Besteck ins Klavier. In dem Film, ja?
Ja, leider nicht. Also gerade, was für den Spaßfaktor angeht, leider nicht. Ne? Ich glaube, die werfen die ganze Zeit Besteck hin, da steht kein Klavier. Also das ist einfach daneben.
Carlo, du hast mir die Woche jetzt schon gerettet mit dieser Geschichte. Das ist ja... Ah, oh, ist das schön. Ja, und ja, tatsächlich. Ich finde es ähnlich wie bei Jacko, das Besteckklimpern hört dann auch irgendwann mal auf.
Ja, das ist eher, die schmeißen Besteck einfach aus dem Fenster, da steht kein Klavier. Also bis zum Ende, da hat jemand das Klavier dann hingeschoben. Da passiert was.
Ne? Ja. Gut, mehr sage ich auch nicht mehr zu dem Film heute.
Nein, ich glaube, das war auch schon fast ein geiles Fazit. Ne? Das Johnny Mnemonic ist wie Besteck schmeißen, wo kein Klavier steht. Ja, oder Kühne, okay. Was hattest du jetzt noch auf deinem Zettel?
Ich habe nichts mehr auf meinem Zettel. Ich bin eher schockiert über den Delfin immer noch. Aber ich noch mal, also vielleicht, um vielleicht auch schon mal ein kleines Fazit abzugeben. Ich verstehe die Ansätze von Carlo und hätte mir vielleicht auch gewünscht, dass der Film auf mich genauso gewirkt hätte. Ich fand ihn aber eigentlich 70 Minuten wirklich langweilig, weil er eine so große Vision hatte und auch die immer so versucht, irgendwie zu irgendwie doch durchzuboxen, aber das eben nicht schafft, weil es wirklich alles grottig ist. Ich kann dem Film leider Gottes nicht mehr als 3 von 10 Laserseilen geben. Kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass der Film in seiner Absurdität wunderbar mit Bier funktionieren würde. Also auf so einem Treffen mit Freunden glaube ich, dass dieser Film da wirklich eine kleine Trashpille werden kann. Aber ich weiß nicht, ob es die Stimmung war, in der ich mich da befunden habe, als ich ihn gesehen habe. Ich kann leider nicht mehr geben. 3 von 10 und wie gesagt, ich bin ein bisschen neidisch auf dich, Carlo, gebe ich zu.
Tja, ich mache weiter. Also ist nach wie vor wieder, war eine tolle Runde, Besteck in den Flügel zu schmeißen und unter Applaus ins Zimmer zu scheißen. Es gibt von mir einfach 6. Wo ist der Zimmerservice? Punkte.
Sehr schön. Ja, ich bin da leider eher bei Kühne und selbst für so einen Trinkfilm, sage ich mal, eignet sich ganz gut, weil man kann 50 Minuten lang super einfach trinken und braucht nicht hingucken und in den letzten Minuten ist der Pegel vielleicht so hoch, dann weiß man auch Delfine und Dolph Lundgren im Endstadium irgendwie ein bisschen noch mehr zu würdigen, als sie den Film ohnehin aufwerten. Ja, für mich auch als ausgesprochener Fan von absolutem Nonsens und Trash-Faktor ist der einfach zu lasch am Anfang und verschenkt viel zu viel und es ist schon fast ärgerlich. Also wäre nicht ab diesem sensationellen Brandrede von Keanu Reeves, der nochmal so durch die Decke gegangen, ich weiß gar nicht, wie ich den bewertet hätte, aber auch so komme ich nur auf gerade so 3,5 von Cyberspace Flippern. Ja, ich würde mir nie wieder angucken, wirklich nicht. Maximal so ein Highlight-Reel, wo man sich halt so 5, 6 aus dem Kontext gerissene Szenen, wo ich sage, guck mal, den habe ich auch gesehen, das war schon schräg. Ansonsten bin ich da raus. Aber ja, muss es halt auch geben irgendwie.
Dadurch, dass wir diesen Film gesehen haben, konnte ich mir diesen wunderbaren Schwank von Carlo angucken und ich glaube, ich werde jetzt auch Performance-Künstler. Ich werde jetzt einfach nur noch überlanglaufen mit einer Kiste Besteck und um Applaus betteln, wenn ich irgendwo in Flügel stehe. Ich bedanke mich bei euch beiden. Es war tatsächlich wieder sehr, sehr schön. Unsere Pause war viel zu lang. Wir sollten auf jeden Fall zusehen, dass die nächste Pause nicht so lang wird. Und bedanke mich natürlich bei allen Zuhörern fürs Zuhören. Ihr findet uns mittlerweile auch bei Discord. Und wie Stu immer sagt, das soll besonders betont werden. Also unter Discord nach Movie Break suchen und da könnt ihr gerne auf unserem Server dazukommen. Jack und ich sind auch dabei. Carlo, dies ist auch nochmal ein kleiner, ne, ein Wink mit dem Zaunfall an dich. Komm nach Discord. Ja, und sonst findet ihr uns auf Instagram, Facebook, Twitter. Wir sind zu hören auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und ganz, ganz viele anderen Sachen. Aber wie ich immer sage, wenn ihr uns gerade hört, habt ihr uns gefunden. Bedanke mich nochmal fürs Zuhören. Dann darf der Jacko sich verabschieden und die letzten Worte gebühren unserem Carlo. Bis dann. Ciao.
Ja, wie immer auch vielen lieben Dank meinerseits. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, über diese beiden doch sehr unterschiedlichen Filme zu reden, obwohl ich am Anfang dachte, naja, das ist ungefähr eine Suppe. Ist es nicht, eindeutig. Da wir es ja dringend erwähnen sollen, ihr müsst auf Discord kommen, dann kriegt ihr auch ein Eis. So, und Carlo ist dran.
Ja, also war wieder eine gesellige Runde mit euch zwei. Herzlichen Dank und danke fürs Zuhören da draußen natürlich. Und ja, klickt euch Schön vorsichtig durch Cyberspace. Nicht, dass euch ein Delfin entgegenschwimmt. Bis dahin. Wir hören uns. Ciao, ciao.
Ciao.